Ja, bitte schlagt mit mir zusammen auf 1. Korinther 9. Wir werden noch einmal zu diesem Text zurückkehren. Wir werden aber jetzt die Verse vorher auch mitlesen. Und die sollen uns auch helfen und Licht geben, nochmal neu über diese Verse, über Selbstdisziplin, wo wir ja letztes Mal begonnen haben, vor zwei Wochen, ab Vers 24, nochmal neu über diese Verse nachzudenken. 1. Korinther 9, ab Vers 3. Meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese. Haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas oder Petrus? Oder habe allein ich und Barnabas kein Recht, nichts zu arbeiten? Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenem Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist um unseretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung, um am Ertrag teilzuhaben. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Wenn andere an dem Recht über euch Anteil haben, nicht erst recht wir. Wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben? So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Ich aber habe davon keinen Gebrauch gemacht. Ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mit mir so gehalten wird. Viel lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte machte. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung des Evangeliums von Christus kostenfrei darbiete, sodass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Amen. Lass uns noch einmal zusammen vor der Predigt beten. Vater, wir wiederholen das Gebet von Leo. Herr, es ist dringend. Du musst zu uns reden, sonst sterben wir. Wir brauchen dein Wort, sonst überleben wir nicht. Und so bitte schenk uns dein Wort heute Morgen. Hilf, dass wir uns verstehen, dass wir es verstehen. Und hilf, dass wir recht über dieses große Thema der christlichen Selbstdisziplin nachdenken. Amen. Ja, wir sind in der letzten Predigt, wo wir vor allem die Verse 23 bis 27 angeschaut haben, sind wir eingestiegen in dieses herausfordernde Thema, nämlich Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung oder Selbstdisziplin. Wir haben darüber nachgedacht, dass in unserer Kultur auch viel Interesse zu diesem Thema da ist. Wir kennen alle oder es gibt alle möglichen Selbstdisziplin-Gurus, alle möglichen 5-Schritt-Pläne, wie du erfolgreicher werden kannst, wie du produktiver werden kannst, mehr für dich aus deiner Arbeitszeit gewinnen kannst, dich besser fühlst, dein Leben einfach im Griff hast. Und auch in der damaligen hellenistischen Kultur, in der Paulus schreibt, war dieses Thema ein bekanntes Thema. Wir finden hier die Anspielung auf die isthmischen Spiele, auf diese Wettkämpfe, die auch eben Selbstdisziplin üben müssen. Und wir haben letztes Mal gesehen, es gab auch viele religiös selbstdisziplinierte Leute, sehr asketisch lebende Menschen, vor denen Paulus sogar die Gemeinden warnen muss. Und wir haben in der letzten Predigt eigentlich zwei Dinge, oder das war mein Wunsch, dass ihr zwei Dinge vor allem mitnehmt. Das erste war eigentlich das Ziel und das Ende der letzten Predigt, nämlich christliche Selbstdisziplin ist immer auf der Basis des Evangeliums. Und ich möchte heute einfach kurz zu Beginn der Predigt gehen, dass es für alle verständlich und dass ich es gut kommuniziert habe und klar genug gesagt habe. Wir haben ja letztes Mal 1. Korinther 1 angeschaut auch. Wir haben geschaut, wie beginnt Paulus seinen Brief. Und er schreibt dort in Vers 2 an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christo Jesus. Also Paulus spricht die Gemeinde mit Geheiligte an. Gerade auch die Gemeinde in Korinth mit ihren vielen Problemen. Es sind Geheiligte, das bedeutet in diesem Zusammenhang jetzt Gerechtfertigte, heilig gemacht durch Christus. Es ist ein abgeschlossenes Werk, das hat Gott gemacht durch seinen Sohn und durch das Evangelium. Sie haben darin Vergebung ihrer Sünden, sie sind von Gott völlig angenommen, unwiderruflich. Sie sind von ihm berufen worden und in Christus für immer gerecht gesprochen. Und deswegen nennt er sie Heilige. Und er nennt sie Berufene, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Er beschreibt sie hier als Menschen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Also als Menschen, die abhängig sind von Jesus. Und Paulus, auch wenn er über die Notwendigkeit dann von Selbstdisziplin reden wird, ist sich sehr wohl bewusst, dass er und alle Christen auch in unserem Alltag als Christen komplett von Jesus abhängig sind und von seiner täglichen Gnade. Es ist eben nicht so, dass wir bei unserer Bekehrung völlig von unseren Sünden befreit wurden und dass Selbstdisziplin jetzt einfach so natürlich aus uns herausfließt, sondern ein Christ ist davon gekennzeichnet, dass er für alles, was er braucht, zu Jesus kommt und es von ihm empfängt. Er ist ein Mensch, der den Namen unseres Herrn Jesus anruft. Und wenn Paulus von der Notwendigkeit von Selbstdisziplin redet, dann ist er nicht ängstlich und unsicher, ob er oder ob wir das schaffen werden, sondern auch hier schaut er auf Christus. Er sagt in Versen 8 bis 9 in 1. Korinther 1, Er redet dort über Christus, der auch euch, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und er sagt dann, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und wir haben das gesehen, wir haben gesehen, wie Paulus das jetzt wiederholt in 1. Korinther 10, nach unserem Abschnitt über Selbstdisziplin. Er sagt, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Also, er sagt am Anfang seines Briefes zum einen, dass wir gerettet sind. Also 1. Korinther 1, 8 bis 9. Und das ist in der Vergangenheit, das ist die Bekehrung. Gott hat diese Christen hier in Korinth und Gott hat jedes Kind Gottes hier in diesem Raum durch das Evangelium berufen und gerettet. Aber wir sehen, dass Paulus auch vorausschaut auf eine zukünftige Rettung. Wenn Jesus wiederkommt, er redet davon, dass wir dann unverklagbar sein müssen. Dass unser Leben dann zeigen muss, dass wir für Christus gelebt haben. Also die Errettung ist auch für Paulus ein zukünftiges Ziel. Und das ist ein Muster, was man in jedem seiner Briefe sieht. Dass Rettung sowohl etwas Vergangenes als auch etwas Gegenwärtiges, was jeden Tag wieder geschieht durch Gottes Kraft, als auch etwas Zukünftiges hat. Und Theologen nennen das das schon jetzt, aber noch nicht des christlichen Lebens. Als Christen sind wir in diesem schon jetzt gerettet, aber gleichzeitig noch nicht gerettet. Die Rettung ist auch das Ziel unseres Lebens. Und das war das Zweite, was ihr mitnehmen solltet aus der letzten Predigt. Paulus sagt, um dieses Ziel zu erreichen, muss ich selbstdiszipliniert leben. Er sagt in 1. Korinther 9, Vers 23, er benutzt dort die Metapher des Wettkämpfers. Und wir haben gesehen, wie er sagt, dass der auch diszipliniert trainieren muss und seinen Leib bezwingen und beherrschen muss. Und er sagt auch, weshalb Paulus jetzt auch wie dieser Wettkämpfer das macht. Im Vers 23, er kämpft und verzichtet, um am Evangelium teilzuhaben. Er sagt uns, lauft so, dass ihr ihn erlangt, diesen unvergänglichen Siegeskranz, der für Paulus immer und in durchgängigen seinen Briefen für die endgültige Rettung, für das Ziel des Himmels verwendet wird. Und er sagt dann am Ende von Vers 27, er tut es, damit er nicht selbst verwerflich wird, disqualifiziert wird wörtlich. Er will nicht verworfen werden, wenn Christus wiederkommt. Er will nicht disqualifiziert werden. Und wir haben auch ein paar Argumente angeschaut aus dem Kontext und auch aus verschiedenen anderen Stellen, dass Paulus hier wirklich diese zukünftige Rettung meint, die Aufnahme in das Reich Gottes. So wie auch zum Beispiel Petrus in 2. Petrus 1 sagt, dass wir unserem Glauben Selbstdisziplin unter anderem zufügen müssen, damit uns, und ich zitiere jetzt aus 2. Petrus 1, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt wird. Und vielleicht sind jetzt bei diesen zwei Punkten einige Fragen noch offen geblieben und vielleicht werden wir, das Ziel ist es heute, vielleicht diese Fragen mehr beantwortet werden. Vielleicht eine Frage, ist das eigentlich nicht gesetzlich? Also Paulus sagt, ich will selbstdiszipliniert leben, damit ich gerettet werde. Ist es nicht gesetzlich, so zu denken? Oder vielleicht eine Frage, gibt es nicht auch andere, vielleicht noch wichtigere Ziele im Leben eines Christus, die Ehre Gottes zum Beispiel, für die Ehre Gottes zu leben? Und deswegen werden wir heute vor allem schauen, wie soll uns dieses Ziel prägen? In unserem Denken, in unserem Mindset über Selbstdisziplin. Wie sieht es im Leben jetzt praktisch aus, sodass es eben nicht gesetzlich ist und sodass es im Evangelium verwurzelt ist? Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, einfach zu beginnen und zu schauen. Wir gehen jetzt auf diesen Text auch durch. Wie sah das, dieses Ziel im Denken von Apostel Paulus aus? Und wir wollen deswegen eben näher auf diesen Kontext eingehen. Ich möchte mit euch einsteigen, jetzt 1. Korinther 9, ab Vers 15. Und wir werden jetzt diese Verse etwas näher anschauen zusammen. Also da sagt Paulus: Ich aber habe davon keinerlei Gebrauch gemacht. Ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mit mir so gehalten wird. Okay, wovon redet Paulus hier? Wovon macht er keinen Gebrauch? Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die sehr problematisch war, wo Parteiungen waren, wo Streit war, wo Selbstsucht war und unter anderem auch böse, falsche Anklagen gegen Paulus aufkamen. Und eine dieser Anklagen war: Dieser Paulus, der will uns nur ausnutzen. Paulus ist nur hinter unserem Geld her. Paulus, das ist, darum geht es, Paulus. Und in Kapitel 9, 1 bis 15 hat Paulus dann beschrieben, dass sein Leben was völlig anderes gezeigt hat. Sein Aufenthalt in Korinth damals hat was anderes gezeigt. Er hat keinen Gebrauch gemacht von seinem Recht, von den Korinthern zu leben, als er bei ihnen war. Und er argumentiert dort, dass er das Recht hätte, Lohn zu bekommen für seine Arbeit. Er hat gearbeitet, er hat gelehrt, er hat evangelisiert. Und er hätte Lohn bekommen sollen von ihnen, aber er hat keinen Gebrauch gemacht von diesem Recht. Und Paulus schreibt, er schreibt diesen Brief auch, er sagt dann: Ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, Vers 15, damit es mit mir so gehalten wird. Also ich schreibe das jetzt auch nicht, damit ihr mich bezahlt. Ich will gar nicht bezahlt werden von euch, in anderen Worten. Er sagt dann: Viel lieber wollte ich sterben, als dass jemand meinen Ruhm zunichte machte. Okay, und hier lernen wir schon mal die Tatsache, dass Paulus auf sein Recht verzichtet hat, war sein Ruhm. Er nennt es einen Ruhm. Und es ist nicht damit gemeint, dass er stolz darauf war, im Sinne, dass er hochmütig wurde, sondern was er meint ist: Das ist ein Erfolg für mich. Das ist ein wichtiges Ziel, was ich erreicht habe bei euch. Etwas, womit ich wirklich zufrieden bin. Und etwas, was sich wirklich gelohnt hat. Er wird später im Vers 17 über seinen Lohn sprechen. Er meint genau das Gleiche: Dein Ruhm, sein Lohn. Okay, also bei euch zu lehren, zu arbeiten und dabei kein Geld anzunehmen, das war für mich ein ehrbares Ziel, ein Ruhm. Und wir lernen schon daraus, dass es völlig legitim und wichtig ist für Christen, Ziele der Selbstdisziplin zu stecken. Das war Selbstdisziplin letztlich, Selbstverleugnung. Er hat verzichtet auf Lohn. Das bedeutete was für ihn. Es ist also legitim, Ziele der Selbstdisziplin zu stecken und sich zu freuen auch, wenn sie erreicht wurden. Und wir kennen das schon im Kleinen, schon wenn wir... Auch viele Leute aus der Welt kennen das. Ne? Wenn wir auf etwas verzichtet haben, zum Beispiel eine Woche lang keine Schokolade gegessen, dann freuen wir uns und wir sind im positiven Sinne stolz darauf und als Christen dankbar, dass Gott uns geholfen hat. Und es ist auch erstaunlich, wie verbissen Paulus seine Ziele anvisiert hat. Er sagt: Viel lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte machte. Okay, und dieser Erfolg, dieses Ziel, dieses Zufriedensein, dieser Lohn ist nicht, dass er einen missionarischen Dienst getan hat. Und das ist, finde ich, das Interessante hier. Er sagt dann im Vers 16: Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Also er sagt, es ist eigentlich gar keine Wahl für mich. Ich muss das Evangelium verkündigen. Es ist unfreiwillig im gewissen Sinne. Es ist ein Auftrag, eine Verpflichtung, ein Haushalterdienst. Paulus sagt damit, dass er als Apostel eben berufen wurde von Christus viel für ihn zu leiden und das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Und es war selbstverständlich, dass er es gemacht hat. Er sagt, wehe mir, wenn nicht. Damit kann ich mich nicht rühmen. Und er sagt dann im Vers 18, was ist denn nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung des Evangeliums von Christus kostenfrei darbiete, sodass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. Der Anspruch war eben, dass die Korinther ihn finanziell unterstützen hätten sollen und er macht keinen Gebrauch. Aha, und wir sehen hier wieder, eben dieses keinen Gebrauch machen, das ist ein Aspekt von Selbstdisziplin, Selbstkontrolle. Und wir könnten sagen, dass es eigentlich das Wesen von Selbstdisziplin jeglicher Art ist, ist ein Verzicht. Und für Paulus war es ein großer Verzicht hier. Wir sehen in dem, was Lukas in Apostelgeschichte schreibt und dem, wie Paulus seine Arbeit unter den Korinthern beschreibt, dass seine Zeit in Korinth von harter Arbeit geprägt war. Stellt euch vor, er kommt in diese Stadt und er will das Evangelium verkündigen, aber niemand bezahlt ihn für diese wichtigste Aufgabe. Und deswegen arbeitet er nebenher dafür. Er hat zusammen mit Priscilla und Aquila hat er diese anspruchsvolle Arbeit des Lederbearbeitens, Zelte machen, betrieben. Und seine Arbeit war geprägt von sehr große Schwachheit, sagt er. Er hatte körperliche Beschwerden. Und für ihn hing das damit zusammen, dass er manchmal nichts zu essen hat, weil er das auch erwähnt hier in diesem Abschnitt, dass er eben nicht gegessen hat. Und dennoch wäre Paulus lieber gestorben, als Geld von ihnen anzunehmen. Er hat verzichtet. Und genau diese Einstellung drückt nachher Paulus in dem Bild aus, am Ende dieses Kapitels. Er sagt, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Also ein Athlet, der verzichtet auf die zweite Portion Essen vielleicht. Also gerade so ein Langstreckenläufer, ne, der nicht so viel isst, der auf sein Gewicht achten muss. Der verzichtet dann auf den ungesunden Nachtisch, vielleicht auf den Energydrink, auf ein Schläfchen, auf den gemütlichen Nachmittag, wenn er eigentlich zum Training sollte. Er verzichtet darauf. Und diesen Gedanken wendet Paulus auf sich selbst an. Und christliche Selbstdisziplin beinhaltet also Verzicht. Anstrengenden Verzicht. Verzicht auf Dinge, die für unseren Leib sehr angenehm wären. Und deshalb beinhaltet unsere Selbstdisziplin, unseren Leib zu bezwingen und zu beherrschen, Vers 27. Also wie ein Pferd, was wir beherrschen müssen. Ein Pferd, was immer machen will, worauf es gerade Lust hat. Es will mal hier ein bisschen Gras essen, es will hier einmal um die eigene Achse reiten und so weiter. Aber der Reiter, der muss es bezwingen, er muss es beherrschen. Er drückt die Sporen in die Seite und er hält die Zügel fest und zwingt es, geradeaus zu gehen. Das heißt, christliche Selbstdisziplin beinhaltet Verzicht. Und eigentlich kann man sagen, alle Selbstdisziplin, auch nichtchristliche, beinhaltet Verzicht oder ist eigentlich im Wesentlichen Verzicht. Aber was wir auch schon ja in diesen Versen gesehen haben letztes Mal, dass christliche Selbstdisziplin eben vom Ziel durchdacht ist, erstens, und zweitens immer das Maximum sucht, quasi über die Pflicht hinausgeht. Und hier wieder wie letztes Mal sehen wir, wie Paulus eben auf Dinge verzichtet bei den Korinther, dass er Selbstdisziplin aufwendet, aber dass das immer vom Ziel aus gedacht ist. Der Gedanke von Paulus immer ist immer, wie kann ich das Ziel, den Lohn, den Ruhm bekommen, und zwar maximal, er sagt im Vers 19, um desto mehr zu gewinnen. Und in diesen Versen 16 bis 17, die wir jetzt angeschaut haben, verzichtet Paulus nicht einfach auf die Sachen, auf die man halt so bei einer Missionsreise verzichten muss. Also die halt so im Gesamtpaket drin sind, nämlich dass man reiten muss, dass man auf dem Schiff unterwegs sein muss und so weiter. Er will nicht einfach nur seine Aufgabe erfüllt haben, seinen Haushalterdienst abgehakt haben, sondern Paulus' Verzicht geht über das Normale hinaus. Er verzichtet auch auf den ihm rechtmäßig zustehenden Geldlohn. Und es wird eben ganz deutlich hier, Paulus verzichtet nicht einfach so auf Geld, weil das an und für sich richtig gewesen wäre. Im Gegenteil, er sagt, es wäre richtig, dass er Geld bekommen hätte. Es war sein Recht, sogar laut den Geboten Gottes. Also sein Verzicht geht über das Normale hinaus. Er will den Ruhm haben, das Evangelium den Korinthern kostenlos angeboten zu haben. Das steuert seinen Verzicht. Und das ist doch bei einem Athleten ja auch so. So will ja auch ein Athlet Selbstdisziplin üben. Er will ja gewinnen. Er will nicht einfach zu den Athleten dazugehören, nicht einfach das nötige Training absolvieren, damit man ihn halt für einen Athleten hält. Er ist enthaltsam in allen Dingen, um möglichst das Beste zu bringen, um alles zu geben, um einen Siegeskranz zu erlangen, um Ruhm zu gewinnen. Und wir werden heute viel anschauen aus dem Denken von Paulus. Und ich habe deswegen versucht, ein paar Sachen zu nummerieren. Also wenn ihr was zum Schreiben habt und wem das hilft. Ich glaube, was man hier bisher gesehen hat oder was wir bisher über Selbstdisziplin lernen konnten, ist erstens, etwas, was wir alle empfinden und wissen, für Paulus war Selbstdisziplin mit Verzicht verbunden. Er hat konkrete Dinge sich vorgenommen, auf die er konkret verzichtet hat. Zweitens, sein Verzicht geht über die normale Pflichterfüllung hinaus. Ist ein eifriger Verzicht. Und drittens, dieser Verzicht ist immer sehr gründlich durchdacht. Es ist zielorientierter Verzicht. Also es ist Verzicht erstens, zweitens eifriger Verzicht und drittens durchdachter Verzicht, zielorientiert. Und diese drei Kriterien, die will ich jetzt schon mal in der Mitte der Predigt nehmen und einfach nehmen und dass wir uns mal selbst prüfen, dass wir selbst überlegen, denken wir so über Selbstdisziplin nach. Kannst du sagen, dass dein Leben gekennzeichnet ist von einem Verzicht? Na, wir leben in einer Kultur, die uns immer wieder in die gleiche Botschaft gibt. Lass es dir gut gehen. Lass die Seele baumeln. Tu dir doch was Gutes. Ich gehe in den Gottesdienst, damit es mir so richtig gut geht nachher. Und wir sind eine Kultur, die im Luxus erstickt. Wir kennen das vielleicht alle, dass man so in Versuchung ist in unserer Kultur. Wir googeln nach Dingen, die uns innerhalb 2 Tage per Amazon Prime zugeschickt werden können. Wozu verzichten, sagt unsere Kultur. Wir haben es doch. Und wir lernen aus diesen Versen, dass für uns Christen es eine tägliche Übung sein muss, auf Dinge zu verzichten. Aber wir lernen auch, dass es nicht einfach darum geht, zu verzichten, sondern dieses Verzichten muss zielorientiert sein. Und deswegen ist das christliche Leben soll nicht geprägt sein von vagen Idealen. Also zum Beispiel das Ideal, ein guter Christ steht früh morgens auf. Oder ein guter Christ hat seine Emotionen immer unter Kontrolle, ist immer irgendwie gleich. Immer so, hat nie so Hochs und Tiefs und so weiter. Und es gab auch damals diese Selbstkastei-Experten in Kolosse. Esse dies nicht, tasse dieses nicht an. Das waren Leute, die konnten verzichten, aber die haben diese Ideale angestrebt. Und wir sind auch als Christen in der Versuchung, wenn ich nur so werden kann wie dieser Christ. Wenn ich nur das erreiche. Aber stattdessen sollten wir zuerst über die Frage nachdenken, worum geht es eigentlich im christlichen Leben? Was ist es eigentlich, worauf ich zusteuere? Was ist eigentlich mein Ruhm, meine Ehre, mein Siegespreis? Und wir wollen deswegen weiter auf diese Fragen jetzt gleich eingehen. Aber die Frage schon mal, kennst du diesen strategischen Denkprozess in deinem Leben? der eigentlich das ganze Leben eines Christen begleitet, der ständig immer wieder neu durchdacht wird. Wie kann ich dieses Ziel erreichen? Wie kann ich nun, wie ein Reiter ein störrisches Pferd zwingt, geradeaus zu gehen, wie kann ich mein Leben, meine Zeit, meine Energie, meine Ressourcen so bündeln, dass sie auf dieses Ziel hinarbeiten und diese und diese und diese Unterziele, die mit diesem Ziel zu tun haben. Und es mag bedeuten, dass ich früh aufstehe, um Zeit und Konzentration fürs Bibellesen zu finden. Und wir werden nächstes Mal eben dieses Thema Bibellesen auch konkret anschauen und versuchen, das Ganze praktischer zu machen. Und ganz konkret überlegen, was bedeutet das für diesen Bereich. Und es mag bedeuten, dass ich meine Emotionen mehr kontrolliere, vielleicht weniger Witze mache, weniger rede im Allgemeinen, weil ich merke, dass mich dies immer wieder hindert in dem Ziel, in meinen Zielen. Und wir schauen uns jetzt nochmal diesen nächsten Abschnitt, den wir noch nicht angeschaut haben, Verse 19 bis 23 an. Und ich will mit euch sehen, dass Paulus hier diese drei Punkte, also erstens Verzicht, zweitens der übernormale Pflichterfüllung hinausgeht, eifriger Verzicht und drittens Verzicht, der bewusst vom Ziel her durchgedacht ist, wie er das konkret anwendet bei dem Korinther auf eine zweite Art und Weise. Und wir wollen dort noch etwas mehr zu diesem Ziel von Paulus sehen und das Mindset von Paulus anschauen. Also 1. Korinther 9, Vers 19. Dort fährt dann Paulus weiter. Er hat jetzt schon das abgehakt mit dem Geld und dass er eben nicht für Geld arbeiten will. Und er sagt dann Vers 19, denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Vielleicht merkt ihr, hier ist auch ein Verzicht. Worauf verzichtet Paulus in diesem Vers? Er verzichtet auf seine Freiheit. Aha, also das ist auch Selbstdisziplin, auf Freiheiten zu verzichten. Wenn ich das tun dürfte oder sagen könnte und ich tue es nicht. Und er verzichtet hier auf Freiheit und er sagt, er macht sich selbst zum Knecht. Und er sagt dann, Vers 20, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Jetzt, was meint er genau damit, ein Jude, den Juden ein Jude geworden zu sein? Es war die Praxis in der frühen Gemeinde, seit der Entscheidung im Apostelkonzil, das ist Apostelgeschichte 15, dass die Christen eben wegen den Juden, die in allen Städten dort präsent waren, auf gewisse Dinge verzichtet haben, also auf ersticktes Fleisch. Fleisch, was nicht ausgeblutet wurde, was nicht koscher war, dass sie darauf verzichten sollten. Also Fleisch, was laut dem Gesetz Mose für das irdische Volk Israel verboten war. Und Christen sind nicht unter diesem Gesetz Mose. Sie dürfen es, aber sie sollen darauf verzichten wegen den Juden. Und in Apostelgeschichte 18 nachher, wo Paulus zu Beginn seines eineinhalbjährigen Aufenthalts in Korinth steht, was macht er dort? Also er geht wöchentlich am Sabbat in die Synagoge zu den Juden. Und um der Juden willen unterwirft er sich zu einem gewissen bestimmten Grad dem Gesetz. Also die ersten Christen trafen sich eigentlich nicht mehr am Sabbat, sondern am nächsten Tag, am ersten Tag der Woche, am Sonntag. Aber Paulus geht auch am Sabbat in die Synagoge. Und in Apostelgeschichte 18, nach seinem Aufenthalt in Korinth, lässt sich Paulus nach jüdischer Weise den Kopf scheren, weil er ein Gelübde hatte. Und auch später in Jerusalem dann bezahlte Paulus die rituellen Reinigungskosten von 4 Männern, damit die Juden sehen konnten, dass er, das ich zitiere aus Apostelgeschichte 21, 24, ordentlich wandelt und das Gesetz hält. Also obwohl im Neuen Bund der irdische Tempel abgeschafft wurde mit seinen jetzt in Christus erfüllten Zeremonien und Opfern, hütete sich auch Paulus davor, unnötig die Juden zu erzürnen und nahm zum Beispiel keine Heiden mit in den Tempel. Das ist Apostelgeschichte 21 auch. Und das drückte sich im Alltag von Paulus vermutlich aus. Vermutlich wusch er nach jüdischer Sitte seine Hände vor dem Essen, um die Juden nicht unnötig zu stoßen oder zu entsetzen. Und dann Vers 21, und ich lese dort nur den Hauptsatz. Dort gibt jetzt Paulus auch einen kleinen Einschub, den wir gleich noch anschauen wollen. Aber der Hauptsatz geht so: Obwohl ich vor Gott nicht unter Gesetz bin, tut mir leid, das war der Einschub, der Hauptsatz ist, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Okay, also die Juden, für die Juden wurde er unter Gesetz, hat auf seine Rechte, seine Freiheit verzichtet, aber auch für die Nichtjuden macht er das Gleiche. Er wird wie als einer, der nicht unter dem Gesetz ist. Und ein Beispiel, wie das aussah, gibt er dann im nächsten Kapitel, in 1. Korinther 10. Er sagt dort, Vers 27, und wenn jemand von den Ungläubigen, also denen, die eben ohne Gesetz sind, euch einlädt und ihr hingehen wollt, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach um des Gewissens willen. Also Paulus sagt, wenn ihr als Christen bei einem Ungläubigen, bei einem Heiden seid, und ihr wollt ihn für Christus gewinnen, dann sagt er, dann würden wir ihn doch vom Zentralen ablenken, wenn wir jetzt ständig nachforschen würden, woher das Fleisch kommt, woher das kommt, das kommt. Konkret, ob es vorher den griechischen Göttern geweiht wurde oder nicht. Es würde vom Zentralen ablenken. Paulus sagt in Römer 14, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es wäre ein falscher Fokus, eine falsche Zielsetzung, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist wohl Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Also zusammengefasst könnte man sagen, habt nicht ein falsches, schlechtes Gewissen wegen Essen oder Trinken, solange es eben zielführend ist. Und dann Vers 28 sagt er noch, wenn aber jemand zu euch gesagt hat, das ist Götzenopferfleisch, so esst es nicht um dessen Willen, der den Hinweis gab. Also er sagt, dann verzichtet, dann praktiziert eine andere Art von Selbstdisziplin. Und Paulus führt dann aus, dass wir damit ebenfalls nicht erbaulich sein würden oder dass die Christen in Korinth damit eben nicht hilfreich sein würden, sondern sie würden dem Evangelium auch ein Hindernis in den Weg legen, weil der andere, der Korinther, denkt dann, warte mal, ich habe ihm extra gesagt, dass er als Christ dieses Fleisch nicht essen sollte, weil es ja, als ich es gekauft habe, auf dem Markt meinen Göttern geweiht wurde. Und jetzt ist dieser Christ einfach trotzdem, glaubt er etwa an meine Götter? Ja, das wäre nicht hinderlich, wenn ein Heide das sagen würde. Und deswegen sollen sie dann nicht essen. Aber es wäre auch nicht hinderlich, wenn man eingeladen wird und Dinge wie Essen oder Trinken von Paulus das Zentrum gemacht werden, Zentrum des Gesprächs. Und dann sagt er in Vers 21, wieder Kapitel 9, Vers 21, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Und dann, Vers 22, den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Und er meint damit, ich gehe jetzt nicht tiefer darauf ein, Christen, die noch schwach im Glauben sind, an denen sich Paulus auch anpassen muss und seine eigenen Freiheiten einschränkt, um sie nicht zu verunsichern. Das lesen wir auch in Römer 14 und 15. Und er sagt dann als quasi sweeping remark, als quasi Zusammenfassung von allem, was er jetzt gesagt hat, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Okay, also was haben wir heute in diesen Abschnitten vor uns gesehen? Wir hatten zwei Absätze. Im ersten erklärt Paulus, dass er auf seine Rechte verzichtet. Im zweiten erklärt er, dass er auf seine Freiheit verzichtet. Und wir sehen in beiden durchgehend, konsequent, erstens, für Paulus war Selbstdisziplin Verzicht. Er hat sich konkrete Dinge vorgenommen, situativ konkrete Dinge, auf die er verzichtet hat. Zweitens, Verzicht geht über die normale Pflichterfüllung hinaus. Er darf alles essen. Er ist nicht unter dem Gesetz. Es wäre nicht in sich eine Sünde, seine Freiheit zu nutzen, aber er verzichtet dennoch mehr, als er müsste. Und drittens, sein Verzicht ist sehr durchdacht. Es ist zielorientiert. Und wir sehen, das sind Denkprozesse, die Paulus hinter sich hat. Er versetzt sich in die Leute hinein. Er überlegt, was ist bei diesem Menschen gerade nötig, um ihm möglichst zu helfen, Christus kennenzulernen. Und er scheint in diesem zweiten Abschnitt den ersten einfach nochmal zu bestärken, zu bestätigen. Aber, und das ist jetzt das ganz Spannende bei diesem zweiten Abschnitt, er hat jetzt hier zusätzlich noch einen kleinen Kommentar hinzugefügt in Vers 21. Und ich glaube, dieser Kommentar ist so interessant, weil wir hier das Mindset von Paulus sehen. Und wir sehen viel über das Denken und das Ziel hinter seiner Selbstdisziplin. Und wir wollen jetzt im letzten Teil der Predigt vor allem auf diesen letzten Punkt gehen. Es ist ja zielorientiert. Was bedeutet dieses Ziel, gerettet zu werden? Was meint Paulus damit? Und er sagt dort, ich lese diesen Zwischensatz, diesen Nebensatz vor in 1. Korinther 9, Vers 21 und ich lese aus der Elberfelder etwas, wo es nochmal etwas anders übersetzt wird. Obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Okay, Paulus, du hast ja vorher gesagt, dass du nicht unter Gesetz bist. Also er verhält sich manchmal, als wäre er unter Gesetz, um die Juden zu gewinnen, aber er ist nicht unter dem Gesetz. Das heißt, sein Verzicht ist nicht, das Gesetz sagt, verzichte auf das, also verzichte ich auf das. Das ist nicht seine Selbstdisziplin, sein Verzicht. Okay, ich will einfach diesen Punkt nochmal kurz überlegen, kurz darüber nachdenken. Es ist wichtig zu sehen, auch wir Christen, wir können in unserem Verzicht in eine Art Gesetzlichkeit zurückfallen. Paulus sagt, dass er nicht unter dem mosaischen Gesetz ist. Er ist nicht unter Gesetz. Wir werden gleich Vers 21 anschauen, was das bedeutet, aber er sagt, er ist nicht unter Gesetz. Und wir Christen können so schnell wieder ins Gesetz zurückfallen. Aha, der macht es so. Der tut das oder das. Oder im Bereich persönliche Frömmigkeit. Ne? Der liest noch bis 12 Uhr abends theologische Bücher und steht dann um 1 Uhr morgens früh wieder auf zum Frühgebet. Der kennt sich so viel besser aus in der Bibel als ich. Jetzt muss ich mich auch mehr anstrengen oder resignieren oder wie auch immer. Oder im Bereich der Familie. Die machen bei jeder Mahlzeit eine Andacht mit ihren Kindern. Oder die haben schon 7 Kids und bekommen jetzt das 8. Und wir werden so schnell gesteuert von kleinen Gesetzen, die mehr oder weniger deutlich ausgesprochen werden. Ein Christ sollte ein aufgeräumtes Zuhause haben. Ich bin manchmal froh, dass ihr den Zustand meines Büros nicht sehen könnt. Einfach aus diesem Grund, weil diese Klischees da sind und wir leben in dieser Welt der Klischees. Oder wir können hier jeden Lebensbereich als Beispiel nehmen. Und es ist auch eine Gefahr für uns Christen, die weisen Prinzipien der Schrift als Gesetze zu nehmen. Und ich möchte das hier einfach betonen, ein paar Bibelstellen vorlesen, die auch von Paulus sind. Paulus sagt in Galater 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Römer 7, Vers 6, jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Aha, also der Geist ist das Gegenteil von Gesetzlichkeit. Das heißt, unsere Selbstdisziplin soll vom Heiligen Geist sein. Galater 3, Vers 3, seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch, also ohne den Geist, vollenden? Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Nun, wie sieht das denn aus, im Geist weiterzumachen und durch den Heiligen Geist Gott zu dienen und wirklich christliche Selbstbeherrschung, geistgewirkten Verzicht zu üben? Und ich glaube, die zentrale Antwort der Schrift ist, das geistgewirkte Verzicht ist immer Verzicht mit einem neuen Ziel. Und deswegen ist es so wichtig, über dieses Ziel nachzudenken. Wir haben zum einen in 1. Korinther 9 gesehen, dass Paulus sagt, dass er gerettet werden will. Er will nicht disqualifiziert werden. Zum anderen aber, dass dieses allgemeine Ziel mit ganz vielen konkreten Zielen gefüllt wird. Er will erstens in 1. Korinther 9, Vers 23 am Evangelium teilhaben, an der frohen Botschaft von Christus. Und hier in Vers 21, in diesem Nebensatz, sagt er, dass er zwar nicht unter dem mosaischen Gesetz ist, sondern dass er unter dem Gesetz Christi ist oder Christus gesetzmäßig unterworfen. Das heißt, sein Ziel ist es, sich Christus zu unterwerfen. Und dann wirkt sich das praktisch in den konkreten Situationen der Gemeinde in Korinth folgendermaßen aus. Erstens, es ist sein Ruhm, sein Ziel, bei den Korinthern kostenfrei das Evangelium zu verkündigen, das ist 15 bis 18, und sein Ruhm auf seine Freiheit zu verzichten, um andere zu retten. Ich möchte vor dem Schluss noch einmal mit euch auf eine andere Stelle eingehen und dann zu einem praktischen Schluss noch kommen. Ich möchte mit euch noch einmal in Philipper 3 hineinschauen. Haben wir letztes Mal schon gemacht, aber möchte ich heute etwas deutlicher machen, weil es uns, glaube ich, helfen wird, zu formulieren, wie wir dieses Ziel der Rettung wirklich in Angriff nehmen können. Also Philipper Kapitel 3, 3 bis 6. Und vielleicht hilft es, wenn ihr das jetzt auch aufschlagt und euch orientieren könnt, wo wir sind. Sagt dort in Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen. Aha, das ist genau das, worum es geht. Und uns in Christus Jesus rühmen. Also alles Rühmen von Paulus ist irgendwie auch ein Rühmen in Christus Jesus. Und nicht auf Fleisch vertrauen. Und was das bedeutet, sehen wir dann in einem Rückblick auf sein Leben ohne Jesus. Im Fleisch ist das Gegenteil von im Geist, ne? Also ohne Christus, wo Paulus auch super diszipliniert war. Er sagt im Vers 4, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr, beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. Aha, also Punkt 2 war auch schon damals da, so nicht christliche Selbstdisziplin. Also Disziplin ging schon damals über das Minimum hinaus für Paulus. Eifer nach der Verfolgung der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Er hat sich niemals offensichtlich was zu Schulden kommen lassen. Er konnte sein Leib damals schon zügeln und es war alles für nichts, sagt Paulus. Es war im Fleisch, nicht im Geist. Er sagt dann Vers 7, aber was auch immer mir Gewinn war, also die früheren Ziele meiner Selbstdisziplin, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Um ein neues Ziel willen, um Christi willen. Ein neues Ziel. Und wir sehen hier auch in Philipper 3, dass sein Ziel ist, gerettet zu werden. Er sagt im Vers 11, haben wir letztes Mal schon gelesen, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Er ruht sich nicht aus und sagt, ich muss jetzt nicht mehr eifrig sein, ich muss jetzt nichts mehr machen. Er sagt, er hat es in einem gewissen Sinne noch nicht erlangt, seine Rettung. Er sagt im Vers 13, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Genauso sagt er in 1. Korinther 9, dass er läuft, um den Siegeskranz zu bekommen, um am Ende gerettet zu werden, um von Gott nach oben gerufen zu werden, am Ende seines Lebens oder wenn Christus wiederkommt und in der Auferstehung, wenn er die Auferstehung erlangt hat. Und Paulus sagt, dann, wenn ich aus dem Grab herausgerufen werde nach oben, was ist dann mein Lohn? Er sagt, dieser Lohn ist Christus selbst. Er sagt im Vers 8, dieses neue Ziel, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Das heißt, sein Siegeskranz in 1. Korinther 9, der Siegeskranz ist, Christus zu haben. Ihn werde ich sehen, wenn er mich holt, wenn ich auferweckt werde, wenn ich nicht disqualifiziert werde, dann werde ich endlich ihn wirklich haben. Und das Ziel der Rettung ist also viel mehr als einfach den Himmel zu haben und all die guten Dinge in der neuen Schöpfung zu genießen. Sondern für den Christen ist das Beste an unserer zukünftigen Rettung, dass wir endlich den Geliebten, den Erlöser, unseren Herrn, unseren treuen Freund, unseren Ehemann Christus haben werden. Unser Ziel ist ein Hochzeitsmahl der Gemeinde mit Christus, worauf wir alles ausrichten sollen. Der große Moment, wo Gott dann maximal geehrt und verherrlicht wird. Wenn die Braut als Zeugnis seiner Treue und seiner Kraft durch alle ihre Leiden und Entbehrungen und Kämpfe und Anstrengungen hindurchgegangen ist. Das ist das Ziel all eurer Anstrengungen. Am Ende unseres Rennens bei Christus zu sein, bei ihm zu ruhen, uns an ihm zu erfreuen. Wir sehen hier auch, dass der Erfolg, die Sicherheit, dieses Ziel zu erreichen, nicht von Paulus abhängt. Er sagt, dazu bin ich von Christus ergriffen für dieses Ziel, Vers 12. Ich bin sicher in seiner Hand, ich bin von ihm ergriffen worden zu diesem Ziel. Wir haben ja den Brauch bei Hochzeiten in unserer Kultur, dass der Bräutigam vorne steht und auf die Braut wartet. Und man kann sich ja fragen, wieso machen wir das eigentlich? Wieso gehen eigentlich nicht beide zusammen in den Raum? Wieso muss der Bräutigam zuerst dahin gehen und dann warten? Das kann auch anders gemacht werden, ich weiß es nicht, wie ich es gemacht habe. Aber vom Sinn her, dieses ursprüngliche Symbol ist ein wunderschönes Bild. Christus, unser Bräutigam, ging diesen Weg nach vorne vor uns. Er ist zuerst gegangen und für uns. Und er ist gegangen, damit wir unter seinem liebevollen und wachsamen Blick genau den gleichen Weg gehen dürfen, um schließlich am Ende unseres Lebens oder bei seiner Wiederkunft bei ihm anzukommen. Okay, und was bedeutet das ganz konkret jetzt in Bezug auf Selbstdisziplin? Welche Unterziele verfolgt Paulus mit seinem Verzichten? Und wir sehen, dass ein Unterziel nicht ist, dass Paulus mit seinem Beherrschen der Zunge, mit seinen Essgewohnheiten, seiner Zimmerordnung, seinem sich selbst unter Kontrolle halten, Gott zeigt, dass er ein guter Christ sein kann. Oder dass er das Gesetz halten kann. Philipper 3, Vers 9, um in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und dann, was bedeutet dieses Ziel? Was ist das Unterziel? Um in ihm, Vers 10, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Und er sagt dann im nächsten Vers, Vers 11, dass er auf diese Art zur Auferstehung aus den Toten kommen wird. Also was will Paulus in jedem Bereich seines Lebens, in seinem von Leiden gekennzeichneten Leben immer wieder erfahren und kennen? Er will die Kraft Gottes und die Gemeinschaft mit Christus kennen, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Und wie erfährt er das? Indem ich seinem Tod gleich werde, indem er Christus nachahmt in seiner Hingabe und seinem Sterben. Und ich glaube, das ist der zentralste Punkt, wenn wir über christliche Selbstdisziplin nachdenken. Das ist das Fundament von allen anderen Überlegungen. Wenn das nicht das Ziel unserer Selbstdisziplin ist, dem Tod Jesu und dem Leiden Jesu und dem Verzicht Jesu gleich zu werden, indem wir Christus nachahmen in seiner Hingabe und seinem Sterben, damit wir die Kraft Gottes und die Gemeinschaft mit Christus erfahren und dadurch gerettet werden, durch diese Kraft Gottes. Also wie die Braut, die darf den gleichen Weg gehen wie ihr Bräutigam vor ihr. Walter sagt das immer auf diese Art und Weise. Gott hat für uns nicht einen anderen Weg als das Kreuz. Und das ist so wunderbar, diese Wahrheit. Das ist christliche Selbstdisziplin. Das Ziel unseres Disziplins, unseres Leidens, dadurch, dass wir nicht einfach für unseren Körper leben, sondern dass wir unseren Körper, unser Ego bezwingen, leiden wir. Paulus sagt, er zerschlägt und knechtet seinen Leib. Aber was für ein Weg ist das, wenn wir auf diesem Weg die Kraft Gottes schon jetzt und die Gemeinschaft mit Christus kennen und erleben dürfen? Also ich möchte es nochmal etwas strukturieren. Erstens, höchste Ziel ist, gerettet zu werden, Christus zu haben, zur Ehre Gottes. Wie erfahren wir dieses? Wie kommen wir da an? Zweites Unterziel, wir müssen die Kraft Gottes und die Gemeinschaft mit Christus erleben und kennen. Das ist das Einzige, was uns zu diesem Ziel bringen wird. Die Kraft Gottes, die Auferstehungskraft Gottes und die Gemeinschaft mit Christus. Okay, und wie können wir das erleben? Was müssen wir tun, um das zu erleben? Drittens, wir müssen den gleichen Weg gehen wie Christus. Christus und jetzt in unserer individuellen Berufung Christus nachahmen. Christi Hingabe und Sterben auf unser eigenes Denken und Leben übertragen. Und jetzt gehen wir nochmal kurz zum Ende zurück auf 1. Korinther 9. Paulus sagt, zwei Sachen hat er bei den Korinther gemacht. Er hat das Evangelium kostenfrei angeboten. Wer hat uns das Evangelium kostenfrei angeboten, uns völlig umsonst gerechtfertigt? Christus. Paulus verzichtet auf seine Freiheiten. Wer war wirklich frei und hat sich allen zum Knecht gemacht? Christus. Und so hoffe ich, dass ihr seht, dass dieses Denken, Christus, Christus, Christus in mir, sich in allem zeigte, was Paulus tat. Und wir müssen diese Art zu denken lernen. Das heißt, wenn wir über Selbstdisziplin nachdenken, müssen wir uns, das werden wir in den nächsten Predigten auch machen, wir müssen überlegen, wie können wir in jedem Bereich diese Ziele verfolgen. Im Glauben an Gott, dass sich das, der Weg des Kreuzes lohnt, mit dem Mindset Christi, ihn nachzuahmen. Und dadurch Gottes Kraft und die Gemeinschaft mit Christus zu erfahren und dadurch gerettet zu werden zur Ehre Gottes. Und wir wollen nächstes Mal viel darüber nachdenken, wie das praktisch aussieht. Und wir wollen das die nächsten Male ausbuchstabieren in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Aber ich möchte euch zum Ende eine praktische Anwendung mitgeben. Einfach, dass ihr seht, dass das fundamentale Auswirkungen hat auf unser Denken über Selbstdisziplin. Und das ist eine Anwendung, die sehr praktisch aus diesem Text, sehr deutlich hervorkommt. Ihr werdet das kennenlernen und ihr werdet das auch schon erlebt haben, dass ihr euch Dinge vorgenommen habt, Dinge in eurem Leben zu verändern, Dinge diszipliniert anzugehen und dann gemerkt habe, das tut ganz schön weh. Es ist schwierig, Selbstdisziplin zu üben. Ihr werdet manchmal gesagt haben, ah, ich bin nicht der Typ, der das kann. Es wird mit Leiden verbunden sein. Und manchmal liegt es daran, dass wir unsere Situation nicht genug durchdacht haben. Also wenn du dich zum Beispiel um 6 Uhr morgens fast unmöglich konzentrieren kannst und dass sich über Monate sich das zeigt und dafür aber abends noch hellwach bist, dann kann es sinnvoll sein, dass du deine Bibellesezeit auf Abend verschiebst und dich nicht morgens sinnlos quälst. Also es ist nicht sinnloses Leiden, es ist nicht Selbstkasteien, niemals. Es ist immer durchdacht vom Ziel. Es ist immer, was ist das Nützlichste? So wie Paulus bei den Korinthern überlegt, was ist hier wirklich notwendig, nützlich? Aber wenn uns 1. Korinther 9 und Philipper 3 etwas über unsere Selbstdisziplin sagt, über das Gefühlte, was wir empfinden werden, ist, dass wir die Gemeinschaft seiner Leiden kennenlernen. Dass wir Christus in seinem Sterben gleich werden müssen. Und eines folgt ganz sicher daraus, unsere christliche Selbstdisziplin wird Leiden bedeuten. Sei nicht überrascht, dass wir Leiden in Kauf nehmen sollen und es gerne tun sollen. Und wir haben die Tendenz, dass wir sagen, ja, Leiden, das ist einfach für Christen in bestimmten Ländern. Die leiden ja so viel in diesen Ländern. Na, die werden verfolgt, das bedeutet was, Christus nachzufolgen. Die müssen alles aufgeben. Aber das ist ein Trugschluss. Leiden ist für jeden einzelnen Christen vorgesehen. Und Leiden in unserer Kultur der Ablenkung und Hektik bedeutet und ist mit Beten und stilles Bibellesen bedeutet, dass Beten und stilles Bibellesen mit Opfern verbunden sein wird, die sich nach Leiden anfühlen und die Leiden sind. Und deswegen nehmt das bitte mit in euer Kämpfen um Selbstdisziplin. Sagt, wenn es weh tut, sagt Jesus, ich will mein Kreuz auf mich nehmen. Ich leide bewusst hier für dich. Das fühlt sich für mich an wie der Tod. Oh, zeig mir doch die Auferstehungskraft Gottes. Oh, lass mich die Gemeinschaft deiner Leiden genießen. Und das Leiden gerne auf mich nehmen, zu deiner Ehre, mit dem Ziel, dich zu gewinnen und ewig zu genießen. Amen. Ich möchte euch einige Minuten geben, um nochmal persönlich zu belegen, wo sind Bereiche in deinem Leben, wo du leidensscheu gewesen bist, weil du nicht von diesem Ziel durchdacht hast. Bringe diese Dinge vor Gott und dann wollen wir einmal noch gemeinsam beten zum Abschluss. Oh Vater, diesen Ruf zur Selbstdisziplin ist nicht einfach. Vater, wir sollen das Evangelium verstehen. Wir sollen immer mehr erkennen, was du gemacht hast, Christus. Und wir sollen nun denkende Menschen werden. Wir sollen nun unsere Wege durchdenken vor deinem Angesicht und überlegen, wo wir verzichten sollen. Herr, und wie unmöglich das ist, wie schwierig das doch ist für uns Christen, wie sehr wir deine Hilfe brauchen. Aber Herr, dies ist völlig unmöglich für jeden, der dich noch nicht kennt. Und so bitte ich dich heute für uns, ich bitte dich für jeden, der dich nicht kennt, der diesen Christus noch nicht als seinen Schatz kennengelernt hat, von seiner Sünde sich abgewandt hat, seine Sünde erkannt hat, sein altes Leben als Dreck empfindet und nun ein neues Ziel gefunden hat. Ich bitte dich für Bekehrungen. Und bitte leite diese Person zum Gebet, dass sie merken, sie brauchen dein Eingreifen, damit sie überhaupt wach werden und lebendig werden und so beginnen können zu leben. Aber Herr, hilf uns Christen, hilf uns, die wir geschmeckt haben, dass der Herr freundlich ist, die etwas anfangen können mit diesem Ziel von Paulus. Herr, hilf uns, dass wir darin wachsen, dass das mehr und mehr unser Denken bestimmt. Amen.